NDR Info. Echo des Tages.
Im Studio ist Sabine Rhein. Guten Abend. Deutschland darf sich nicht mit leichten Verbesserungen zufrieden geben, heißt es heute von der OECD, die eine umfassende Studie zur Bildung vorgelegt hat. Darin steht, wer Zugang zu Bildung hat und mit welchen Folgen. Die Einzelheiten der Studie und wie das alles zu bewerten ist, dazu gleich mehr. Weitere Themen und Schlagzeilen des Tages. Die schwarze Null ist geschafft. Bundesfinanzminister Schäuble erläutert im Bundestag den Haushaltsentwurf für 2015. Die Zeit arbeitet nicht für uns. Noch nie war so viel CO2 in der Luft und in den Weltmeeren wie heute. Alles weist auf ein abruptes Ende hin. Die über der Ukraine abgestürzte Passagiermaschine weist zahlreiche Einschüsse auf. Aber wer ist verantwortlich? Und wer bricht die Waffenruhe in der Ostukraine? Darüber wird weiter gestritten. Außerdem, bei Flüchtlingskindern steht das Kindeswohl nicht an erster Stelle. UNICEF hat sich die Biografien von jungen Flüchtlingen in Deutschland angesehen. Und es ist noch ein langer Weg für Michael Schumacher. Aber seit heute ist er wieder zu Hause. Zu unserem ersten Thema der OECD, die den deutschen Bildungspolitikern zum Beginn des neuen Schuljahres sozusagen ein Zeugnis überreicht hat. Die Leistungen sind durchaus unterschiedlich in den verschiedenen Fächern, um im Bild zu bleiben. Es geht dabei nicht um das Können der Schüler, so wie beim PISA-Test, sondern es ging um Bildung und man könnte sagen, wie sehr sich die Gesellschaft um einen guten Standard bemüht. Volker Schaffranke über die wichtigsten Erkenntnisse.
Es gibt eine gute Nachricht für Deutschland. Wir gehören zu den Ländern, in denen der Anteil der Bevölkerung mit einem Abschluss an einem Gymnasium oder einer berufsbildenden Schule am höchsten ist. Hinzu kommt, auch mit der geringen Arbeitslosenquote kann Deutschland, insbesondere wenn es um Jugendliche geht, international punkten. Dazu kommen gestiegene Investitionen im Bildungsbereich und der Ausbau der frühkindlichen Bildung. Für Heino von Meyer, Leiter der deutschen OECD-Bildungsstudie, ist das aber nur die halbe Wahrheit.
Deutschlands Bildungsanstrengungen und Bildungsergebnisse befinden sich auf gutem Niveau. Aber Deutschland darf sich nicht auf guten Durchschnitten ausruhen und sich mit leichten Verbesserungen zufrieden geben.
Denn eine hohe Qualifikation hängt bei uns immer noch stark vom familiären Hintergrund ab. Soll heißen, Kinder von hochqualifizierten Eltern gehen mit einer mehr als doppelt so großen Wahrscheinlichkeit an die Uni oder machen einen Fachschulabschluss mit Meisterprüfung wie Kinder von Mittel- oder Niedriggebildeten.
Gerade für Schüler aus sozial schwachen Familien bleibt das Versprechen, Aufstieg durch Bildung, oft in weiter Ferne.
Nur jeder Fünfte erwirbt einen höheren Abschluss als seine Eltern, jeder Vierte bleibt darunter. Im internationalen Vergleich ist das unterdurchschnittlich. Das ist vor allem deshalb bedenklich, so der OECD-Bildungsexperte Heino von Meyer, weil sich die soziale Kluft zwischen gut und weniger gut ausgebildeten Menschen immer mehr vertieft.
Bessere Bildung steht für soziale und ökonomische Teilhabe der Menschen, ebenso für die Wettbewerbs- und Innovationsfähigkeit von Ländern.
In keinem anderen der 30 Staaten, die die OECD in Sachen Bildung unter die Lupe genommen hat, ist die Schere bei den Einkommen zwischen Akademikern und Facharbeitern so weit auseinander. Ein Beschäftigter mit Studienabschluss verdient bei uns im Schnitt 74% mehr als jener Erwerbstätige, der nach der Realschule oder auch dem Gymnasium weder zur Uni gegangen ist oder einen anderen Fachabschluss gemacht hat. Für die grüne NRW-Bildungsministerin Sylvia Löhrmann zeigen diese Zahlen, es gebe einen deutlichen Zusammenhang zwischen dem Bildungsstand und der Erwerbslosenquote.
Je höher, und das müssen wir den Menschen immer wieder sagen, je höher der Bildungsstand und der Bildungsabschluss, desto geringer ist das Armutsrisiko. Diese Wahrheit, die bestätigt sich.
Außerdem belegt die Studie, die Einkommen in mittleren Bildungsstufen bewegen sich hin zu denen der untersten Bildungsstufe. Die Folge, es drohe eine Aushöhlung der Mitte.
Bildung in Deutschland im Jahr 2014 und ihre Folgen. Errungenschaften auf der einen und zu wenig Engagement auf der anderen Seite. Mehr Studenten, aber keine Chancengleichheit. Christoph Brössel kommentiert die OECD-Bildungsstudie.
Bildung auf einen Blick, Dieser Titel der OECD-Studie ist fast schon ein Scherz. Das Werk zählt über 700 Seiten und liefert eine hervorragende Grundlage für die Bildungspolitiker in Deutschland mit vielen interessanten Details und alten Bekannten. Die OECD mahnt zahlreiche Punkte an, die seit Jahren bereits verbessert werden müssten. Deswegen ist es ärgerlich, von der Vorsitzenden der Kultusministerkonferenz Silvia Löhrmann auf der Pressekonferenz zu vernehmen. Als ehemalige Lehrerin bewerte sie den Bericht der OECD mit der Schulnote 2, was ihr offensichtlich genügt. Noten sind nicht immer hilfreich, Zufriedenheit an dieser Stelle schon gar nicht. Es ist richtig, in vielen Punkten schneidet Deutschland recht gut ab, doch die Experten haben an fast jeder Stelle des Berichts auch ein Aber formuliert. Dieses Aber muss Ansporn sein. Zwei Kernprobleme erkennen die Forscher. Erstens, zwar nimmt die Zahl derer zu, die eine Fachhochschule, Universität oder Fachschule besuchen. Aber in anderen Ländern wächst diese Zahl deutlicher. Hier muss Deutschland aufholen. Fachkräfte sind die Basis des wirtschaftlichen Erfolgs der Bundesrepublik. Dazu gehören Meister wie Ingenieure, Germanisten und Doktoren. An einigen Stellen des Berichts wird deutlich, wie sehr Fachkräfte hierzulande benötigt werden. Und klar wird auch, dass gerade die, die nur eine einfache Ausbildung oder sogar gar keine haben, viel öfter und auch länger arbeitslos sind. Ein weiteres Problem: In Deutschland bestimmt die Herkunft, ob Jugendliche Abitur machen und ein Hochschulstudium aufnehmen. In keinem anderen Land ist dies so stark ausgeprägt. Auch hier ist die Politik gefordert. Aus gleich mehreren Gründen: Die freie Entscheidung, welchen Beruf ein Jugendlicher erlernen will, erhöht auch die Wahrscheinlichkeit, dass dieser Mensch zufrieden sein wird. Aufstieg durch Bildung ist auch ein Grundsatz unserer Gesellschaft, ein Versprechen, das Gleichheit bedeutet. Und die OECD hat einen Zusammenhang zwischen Entscheidungsfreiheit und Wirtschaftsleistung entdeckt. Dort, wo die Herkunft nicht so stark über die Berufsausbildung entscheidet, ist die wirtschaftliche Entwicklung besser. Der OECD-Bericht macht deutlich, dass es anderen Ländern wesentlich besser gelingt, das Bildungsniveau über alle Gruppen hinweg zu heben. Fazit: Nicht ausruhen, trotz einiger Erfolge muss die Politik handeln. Fußnote: Auf 700 Seiten werten die Forscher statistisches Material aus. Was führt jedoch zum Unterschied zwischen den Ländern? Auf diese Frage könnten die Experten noch stärker eingehen.
Den neuen OECD-Bildungsbericht kommentierte Christoph Prössl im Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Das, was die Bundesregierung im kommenden Jahr für Bildung, aber auch für alle anderen Ressorts ausgeben will, das steht schon seit längerem im Haushaltsentwurf. Den sollten die Bundestagsabgeordneten inzwischen durchgearbeitet haben. Seit heute jedenfalls wird darüber im Hohen Haus diskutiert. Wie immer hat der Finanzminister die Debatte eröffnet. Diesmal mit Sicht und hörbarer Genugtuung. Zum ersten Mal seit Jahrzehnten legt er einen Haushalt vor ohne zusätzliche Schulden. Dietmar Riemer dazu.
Fast 300 Milliarden Euro schwer soll der Bundeshaushalt 2015 werden. Aber bei allem Gewicht, das Herz wurde den Finanzpolitikern dennoch leicht. Denn sie ist da, die schwarze Null.
Die schwarze Null ist kein Selbstzweck. Sie steht dafür, dass wir halten, was wir versprochen haben.
Und aus der Linksopposition kam zunächst von Dietmar Bartsch eine recht freundliche Debatteneröffnung.
Ich sage Respekt, das ist für Linke, die schwarze Null nicht als heilige Kuh anbeten, trotzdem sehr wohl ein Ereignis.
Und für den Koalitionspartner von der SPD ist das natürlich auch ein Ereignis, und zwar ein freudiges. Der Finanzexperte der SPD-Bundestagsfraktion Carsten Schneider fand sogar, dass das alles mit der SPD zu tun hat.
Das hat es seit 1969 nicht mehr gegeben. Und das ist ein Quantensprung, auf den wir Sozialdemokraten stolz sind.
Ein zufriedener Finanzminister von der CDU, ein stolzer Finanzpolitiker von der SPD und Lob von der Linksopposition. Dabei sollte es jedoch nicht bleiben. Finanzminister Schäuble mahnte auch sogleich, dass es so schön vielleicht nicht bleibt.
Wir müssen die Realität zur Kenntnis nehmen, und die ist eben, dass sich das wirtschaftliche Umfeld etwas eingetrübt hat.
Und damit auch die finanziellen Risiken des Bundes steigen werden. Dennoch.
Es bleibt, meine sehr verehrten Damen und Herren, bei dem zugesagten Verzicht auf Steuererhöhungen.
Schäuble stellte im Übrigen in Aussicht, dass die Investitionsmöglichkeiten für die Privatwirtschaft in staatliche Infrastrukturmaßnahmen in Zukunft besser gefördert werden, weil der Staat eben nicht mehr alles alleine schafft. Und dann legte der Finanzminister ein kaum hörbares Bekenntnis zur Maut ab ohne jedoch das böse Wort in den Mund zu nehmen.
Wir arbeiten daran, wir arbeiten planmäßig, Schritt für Schritt, Gold Collect aus, wir machen andere. Wir werden das in dieser Legislatur fortführen und in der nächsten fortsetzen. Und das erreichen wir stärker über eine Finanzierung durch die Nutzer.
Im Volksmund auch Maut. Ein anderes Wort kam Schäuble gleichfalls nicht über die Lippen. Der Soli. Er will ihn ja abschaffen. Aber wie und durch welche Kompensationsmaßnahmen zugunsten der Staatskasse? Heute dazu keine Auskünfte. Damit die Stimmung nun zwischen Opposition und dem Finanzminister nicht allzu gut werde, dafür sorgte dann Dietmar Bartsch von der Linkspartei, der im Haushalt des Finanzministers Risiken sieht, die Schäuble einfach nicht zur Kenntnis nehmen wolle.
Haushaltsrisiken? Also wenn ich das richtig gelesen habe, ist das Bruttoinlandsprodukt im zweiten Halbjahr zurückgegangen in Deutschland. Ist das nicht ein Problem? Die Bauinvestitionen sind um 4,2% zurückgegangen, bei den Ausrüstungen 0,4% zurückgegangen. Der IFO-Geschäftsklimaindex ist den dritten Monat in Folge gefallen. Das sind doch reale Probleme, das sind doch Risiken.
Und so sieht man das auch bei den Grünen, musste sich der Finanzminister von Sven Christian Kindler anhören. Luftnummern sieht der.
Schon die Steuerschätzung im Mai hat auch nach unten gezeigt und hat gezeigt, dass man sich eigentlich nicht auf die gute Konjunktur verlassen kann. Aber in Ihrem Haushalt ist keine Vorsorge, da sind keine Risiken eingepreist.
Morgen dürfte es noch temperamentvoller und spannender werden. Da steht nämlich die Generalabrechnung der Opposition mit der Regierung auf dem Spielplan. Kanzleretat heißt es dann.
Angesichts der vielen Krisen und Kriege in dieser Zeit ist das Thema Klimawandel in den Hintergrund gerückt. Was durchaus nicht heißt, dass es nicht mehr so wichtig sei. Im Gegenteil, Experten haben heute Alarm geschlagen. Noch nie war so viel klimaschädliches Kohlendioxid in der Luft, im Boden und vor allem im Meer wie jetzt. Und es wird laufend mehr.
Time is not on our side.
Die Zeit arbeitet nicht für uns, so die beklemmende Botschaft von Michel Charot, dem Generaldirektor der Weltorganisation für Meteorologie, bei der Vorlage des neuesten Jahresberichts. Die Nachrichten sind nicht gut, denn jedes Jahr melden wir neue Rekordstände bei der Konzentration der wichtigsten Treibhausgase CO2, Methan und Stickoxide.
The news are not good news because every year after year we report record concentration of the main greenhouse gases CO2, Methane and nitrous oxide, N2O.
Und doch gibt es etwas Neues, so der Chef der UN-Wetterbehörde. Denn die Zunahme der CO2-Konzentration in der Erdatmosphäre ist die höchste der letzten 30 Jahre.
What is new this year is that for CO2, the rate of increase is the largest of the last 30 years at least.
Die CO2-Konzentration liegt mittlerweile um 42% höher als in der vorindustriellen Ära Ende des 18. Jahrhunderts. Aber auch die Methanwerte und die Konzentration der Stickstoffoxide sind auf einem Rekordniveau. Was die WMO besonders alarmiert, ist die Tatsache, dass CO2 mehrere hundert Jahre in der Erdatmosphäre verbleibt. Selbst dann, wenn wir die Emissionen morgen schon stoppen könnten, so Michel Charot, wir reden von Hunderten oder gar Tausenden von Jahren.
The other thing which is worrying is that CO2 stays in the atmosphere for a very long period, hundreds of years. So even if we could stop the emissions tomorrow, what has been injected in the atmosphere, a significant fraction would stay in the atmosphere for a very long period, hundreds to thousands of years.
Die Forderung der Wissenschaftler ist offensichtlich. Es braucht stärkere Maßnahmen, um eine derart große Klimaveränderung zu vermeiden, dass eine Anpassung immer schwieriger oder in einigen Fällen unmöglich oder weit teurer wird, so der Chef der UNO-Behörde. Wir müssen handeln. Je länger wir warten, umso schwieriger wird es.
The more we wait, the more challenging it will be. And therefore, it will require stronger and stronger action to avoid the climate changes to be so big that adaptation will be either more difficult, in some cases impossible, and in any case more expensive.
Noch etwas treibt die Meteorologen um. Die Ozeane sind übersäuert. Sie absorbieren zwar CO2, doch das führt zu einer Übersäuerung der Meere. Der Säuregehalt ist der höchste seit 300 Millionen Jahren. Und noch etwas war Michel Charot heute wichtig. Wir reden hier nicht von Vorhersagen, wir reden von Fakten, die durch ein globales Netzwerk der WMO erhoben worden sind. Dies sind solide Beweise.
We feel this is very important factual information. We are not talking about prediction here. We are talking about factual observation of things which are measured through the global network which are operated by the WMO. So this is very, very solid evidence.
Das ist ein düsterer Befund und die Uhr tickt.
Hans-Jürgen Maurus zum Bericht der Weltorganisation für Meteorologie, WMO. Noch immer ist nicht endgültig geklärt, wieso genau Flug MH17 in der Katastrophe endete. Aber seit heute ist von Fachleuten bestätigt, die Maschine der Malaysia Airlines ist am 17. Juli über dem Osten der Ukraine abgestürzt, nachdem sie zuvor von Einschüssen durchsiebt und auseinandergerissen wurde. Ermittler in den Niederlanden haben ein schriftliches Gutachten vorgelegt. Allerdings eines, das noch immer enttäuschend viele Fragen offen lässt, wie Ludger Katzmierzak berichtet.
34 Seiten lang ist dieser erste Bericht der niederländischen Sicherheitsbehörde OVV und auf keiner einzigen ist das Wort Rakete zu finden. Stattdessen ist in verquastem Ermittlerkauderwelsch von Objekten die Rede, die das Flugzeug mit hoher Geschwindigkeit durchbohrt hätten. Die Bilder von zigfach durchlöcherten Wrackteilen lassen durchaus den Schluss zu, dass die Boeing 777 von einer Bodenluftrakete getroffen wurde. Aber Tjibbe Joustra, der Chef der Untersuchungsbehörde, setzt auf Fakten, nicht auf Spekulationen. Wir werden natürlich versuchen festzustellen, was das für Objekte sind. Wir haben beispielsweise bei den Leichen der Besatzungsmitglieder Metallstücke gefunden, die gerade näher untersucht werden. Die Frage ist, sind das Teile des Flugzeugs oder der von außen eingedrungenen Objekte? Das alles werden wir im Abschlussbericht näher beleuchten.
Das ist allemal Sache, die wir in das Eindrapport verder seinen Platz zullen geben.
Vielleicht ist die auffallende Zurückhaltung der ja zumindest formal existierenden Waffenruhe im Osten der Ukraine geschuldet. Denn eindeutige Schuldzuweisungen könnten die diplomatischen Bemühungen natürlich beeinträchtigen. Ministerpräsident Rutte zeigt daher Verständnis für das behutsame Vorgehen der Expertenkommission. Ab und zu sehen wir Berichte, die an Deutlichkeit scheinbar nichts zu wünschen übrig lassen. Und doch müssen wir vorsichtig sein mit allzu schnellen Schlussfolgerungen. Genau deshalb geht die Sorgfalt über alles. Immerhin schließen die Ermittler aus, dass der Absturz auf einen technischen Defekt oder menschliches Versagen zurückzuführen ist. Die Auswertung der beiden Flugschreiber und die Aufzeichnungen des Voice-Recorders geben keinen Anlass zu solchen Vermutungen. Der von der ukrainischen Regierung schon früh geäußerte Verdacht, dass pro-russische Separatisten die Passagiermaschine abgeschossen haben, wird durch die jüngsten Ergebnisse wohl eher erhärtet als entkräftet. Warum also sind die Experten nicht etwas deutlicher geworden, fragt der linke Oppositionspolitiker Harry von Bommel. Es fällt auf, dass dem Bericht überhaupt keine militärischen Informationen zugrunde liegen und die sind durchaus verfügbar. Das haben wir beispielsweise bei Debatten im Deutschen Bundestag gesehen. Daher wissen wir auch, dass zum Zeitpunkt des Crashes zwei AVEX-Aufklärer im Luftraum unterwegs waren, die Signale von Luftabwehrraketen aufgefangen haben. Das heißt, der Bericht ist nicht vollständig, aber es sind immerhin erste Erkenntnisse. Erkenntnisse durch mühsam zusammengetragene Daten und Fakten. Selbst hatte die niederländische Untersuchungskommission keine Rechercheteams zur Absturzstelle schicken können. Vielleicht, so Premier Rutte, lässt sich das angesichts der aktuellen Waffenruhe bald nachholen. Wenn die Sicherheitslage es irgendwie zulässt, stehen unsere Leute parat, um hinzufliegen. Der Leiter der Ermittlungen wird schon morgen erneut in die Ukraine reisen. Die Untersuchungen gehen also weiter. Mit einem Abschlussbericht wird erst im Sommer 2015 gerechnet.
Tja, und diese Waffenruhe, auf die man hofft, in den Niederlanden, die ist nur bedingt ihren Namen wert. Immerhin größere Angriffe scheint es im Osten der Ukraine nicht gegeben zu haben heute. Allerdings, Moskau fürchtet, dass die ukrainische Armee dies plant und droht der EU mit Gegensanktionen, sollten die gestern von der EU beschlossenen tatsächlich in Kraft treten. Momentan, und das kann man als gute Nachricht werten, ist mehr von Verhandlungen die Rede. Hermann Krause dazu aus Moskau.
Der Roadmap zum Frieden in der Ostukraine fehlen immer noch entscheidende Teilstücke. Darauf wies heute der russische Außenminister Sergei Lavrov hin. Es müssen unverzüglich Verhandlungen über den Status der Ostukraine beginnen. Dies hat der Vertreter Kiews in Minsk so unterschrieben. Und das Format lautet, die ukrainische Regierung muss mit den Leitern der Volksrepubliken endlich verhandeln. Dies aber gestaltet sich anscheinend sehr schwierig, so liegt zur Stunde kein Termin für weitere Treffen vor. Russland aber dringt auf baldige Gespräche über den Status der Ostukraine, wissend, dass davon auch abhängt, ob sich die Separatisten an den Waffenstillstand halten. Andererseits warnt Außenminister Lavrov Kiew davor, eine militärische Offensive zu starten. Seit gestern verlegt die ukrainische Armee Truppen und schweres Gerät. Nach allem Anschein soll ein Angriff vorbereitet werden. Wir, wie auch die Vertreter der Freiwilligenverbände, werden das genau beobachten. Anscheinend geht es dabei um die Verbindung der Straße zwischen Lugansk und Donetsk. Diese wird, wie fast die gesamte Region, von den Separatisten kontrolliert. Ein Rückzug der ukrainischen Armee würde diesen Status also festigen, was Kiew auf keinen Fall akzeptieren kann. Als vertrauensbildende Maßnahme wurde heute zumindest ein weiterer Austausch von Gefangenen registriert. In einem anderen Punkt aber sind die Fronten nach wie vor verhärtet. So bleibt der Abschuss der Boeing, der malaysischen Airline, über der Ostukraine auch angesichts des Zwischenberichts nach wie vor umstritten. Es gebe keine Beweise, dass das Flugzeug von den Freiwilligenverbänden abgeschossen worden sei, so ein Vertreter der russischen Luftfahrtbehörde. Man muss sorgfältig alle Angaben der Radarstationen weiter analysieren. Leider ist viel zu viel Zeit vergangen, um die Ursachen der Katastrophe schnell und objektiv festzuhalten. Auf einem Bericht der BBC, ein Reporter habe drei Augenzeugen gefunden, die unabhängig voneinander bestätigten, dass die Buk-Rakete von russischen Soldaten bzw. Offizieren abgefeuert worden sei, reagierte das offizielle Moskau gar nicht. Der russische Militärexperte Pavel Felgenhauer bestätigte indes die Version, dass es sich um eine Buk-Rakete gehandelt habe. Andere Luftabwehrraketen schießen nicht so hoch und das Ziel wurde von Schrapnellgeschossen getroffen. Das sind Hinweise auf eine Buk-Rakete. Das russische Verteidigungsministerium behauptet nach wie vor, die Boeing sei vom Kurs abgewichen und in ihrer unmittelbaren Nähe sei ein ukrainischer Kampfjet geflogen. Der heute in Den Haag vorgelegte Zwischenbericht widerspricht in beiden Punkten.
Sie hören das Echo des Tages auf NDR Info und WDR 5. Fast genau auf den Tag genau ist es ein Jahr her, dass zum ersten Mal syrische Flüchtlinge auf Einladung der Bundesregierung nach Deutschland gekommen sind. 107 Frauen, Männer und Kinder sind damals in Hannover gelandet. Mehr als 7000 weitere kamen noch danach. Niedersachsens Innenminister Pistorius hat trotz aller Kritik und trotz aller Probleme mit der Unterbringung der Flüchtlinge ein positives Fazit gezogen. Man habe doch sehr vielen Menschen helfen können. Die Kinderhilfsorganisation UNICEF macht allerdings eine andere Rechnung auf. Sie hat die Lage von Flüchtlingskindern allgemein in Deutschland genauer betrachtet und stellt fest, sie werden benachteiligt und ausgegrenzt. Marcel Güsken dazu.
Kaum Privatsphäre, Wohnen in Massenunterkünften, mangelhafte medizinische Versorgung. Wie Flüchtlingskinder im reichen Deutschland leben,
das können wir in unserem Land Deutschland nicht hinnehmen,
findet Anne Lüttges vom UNICEF-Vorstand. Flüchtlingskinder werden in Deutschland in vielen Lebensbereichen benachteiligt. Zu diesem Ergebnis kommt die UNICEF-Studie. Der Autor Thomas Berthold.
Das, was ganz, ganz zentral auffallend ist in allen Bereichen, die Flüchtlingskinder betreffen, ist, dass das Kindeswohl, das sich aus der UN-Kinderrechtskonvention, aus der Europäischen Grundrechtecharta ergibt, was verbindlich ist und was bedeutet, dass in allen Maßnahmen, die Kinder betreffen, vorrangig das Wohl der Kinder zu beachten ist, dass dies bei Flüchtlingskindern nicht der Fall ist.
Beispiel Wohnsituation. Viele Jungen und Mädchen leben in Gemeinschaftsunterkünften, beengt und zusammen mit fremden Personen und das oft über viele Jahre. Beispiel medizinische Versorgung. Flüchtlingskinder haben zunächst nur Anrecht auf Behandlung bei akuten Schmerzen oder Erkrankungen, sagt Berthold.
Das Asylbewerberleistungsgesetz sieht letztendlich nur eine Notversorgung vor. Für alle medizinischen Behandlungen ist erstmal der Gang zu einer Behörde notwendig. Und auch das berichten Kinder und Jugendliche immer wieder, erleben sie als extrem stigmatisierend.
Und auch beim Thema Bildung sieht die Studie Benachteiligungen. Die Jungen und Mädchen müssten oft lange auf einen Schul- oder Kita-Platz warten. Es gebe zu wenig Sprachförderung. 65.000 Flüchtlingskinder leben in Deutschland, viele von ihnen mit unsicherem Aufenthaltsstatus. Um ihre Situation zu verbessern, müsse das Asylbewerberleistungsgesetz geändert werden, fordert UNICEF. Und der Menschenrechtsbeauftragte der Bundesregierung, Christoph Stresser, findet, bei der Schaffung von kindgerechten Unterkünften seien nicht nur die Kommunen, sondern auch der Bund in der Pflicht.
Dann ist der Bund auch gefordert, auch zum Beispiel finanziell zusammenzuarbeiten, Unterstützung zu leisten für die Länder und die Kommunen, die da nun wirklich schwer auch zu kämpfen haben.
Flüchtlingskinder, das betont UNICEF-Vorstand Lüttges, seien eben in erster Linie Kinder. Und deswegen brauchten sie besonderen Schutz und besondere Förderung.
Dass Sig Sauer, die Waffenschmiede im schleswig-holsteinischen Eckernförde, im Verdacht steht, Waffen ohne Erlaubnis nach Kasachstan und Kolumbien exportiert zu haben, ist schon länger bekannt. Die Staatsanwaltschaft ermittelt. Aber Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung haben jetzt ergeben, dass 2005 offenbar auch Waffen in den Irak geliefert wurden. Christoph Heinzle dazu.
Die 5000 Pistolen aus der Sig-Sauer-Fertigung im schleswig-holsteinischen Eckernförde gingen über einen Umweg in den Nahen Osten. Die Einkaufsbehörde des US-Militärs hatte die Waffen mit Kaliber 9 mm bestellt, aber nicht für sich selbst, sondern für die irakische Armee als Ausrüstungshilfe für den Aufbau nach Saddam Hussein. Doch die erforderliche deutsche Exportgenehmigung gab es nach Recherchen von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung nicht. Sie wurde nicht einmal beantragt. Und das, obwohl man in Eckernförde laut internen Firmendokumenten vom Endziel Irak wusste. Die US-Behörden wollten dazu ebenso wenig Stellung nehmen wie Sig Sauer selbst, mit Verweis auf laufende Ermittlungen. Seit Monaten geht die Staatsanwaltschaft Kiel ähnlichen Vorwürfen nach, denn auch bei Exporten nach Kasachstan und Kolumbien hat die Firma offenbar durch die Zwischenstation USA deutsche Gesetze umgangen. Vom Export in den Irak hat scheinbar nicht nur die dortige Armee profitiert. Laut türkischem Außenministerium sollen einige der Pistolen bei der kurdischen Terrorgruppe PKK gelandet sein.
Westlotto steht schon länger im Verdacht, seine Millionengewinner an eine private Bank zur Geldanlage verwiesen zu haben. Jetzt sind Fakten dazu bekannt geworden und das Unternehmen hat angekündigt, sein Geschäftsgebaren zu ändern. Detlef Proges dazu aus Münster.
Es geht um eine ganze Menge Geld. Mindestens 702 Millionen Euro sollen auf Gewinnerkonten bei Merck, Fink und Co. überwiesen worden sein. So viel ist bekannt, die tatsächliche Summe könnte noch deutlich höher sein. Von 2002 bis 2013 hatte das staatliche Glücksspielunternehmen im westfälischen Münster Lottomillionäre systematisch an die Privatbank vermittelt. Das ergab eine heute veröffentlichte Untersuchung, mit der Westlotto selbst eine Anwaltskanzlei beauftragt hatte. Die Lotteriegesellschaft hatte einen ihrer früheren Gewinnerberater bereits entlassen. Der Mann soll etliche Lottomillionäre an die Privatbank Merck, Fink und Co. vermittelt haben und hatte auch Einladungen des Geldinstitutes angenommen. Die Bank hatte ihn zu Erstliga-Fußballspielen nach München und Schalke eingeladen. Die Praxis, die millionenschweren Lottogewinner als Anleger an eine bestimmte Bank zu vermitteln, gab es bei Westlotto anscheinend schon seit Jahrzehnten. Als das Glücksspielunternehmen noch zur früheren Landesbank WestLB gehörte, waren die Lottomillionäre dorthin verwiesen worden. Diese einseitige Vermittlung durch eine staatliche Lotteriegesellschaft sei wettbewerbswidrig, so das eindeutige Urteil der heute veröffentlichten Untersuchung. Westlotto hat darauf reagiert und teilte mit, einseitige Bankempfehlungen gäbe es nicht mehr und Lottomillionäre würden in Münster jetzt grundsätzlich nicht mehr durch einen, sondern durch mehrere Mitarbeiter beraten.
Die Auseinandersetzungen zwischen den Lufthansa-Piloten und ihrer Airline gehen weiter. Morgen werden wieder weit über 100 Flüge bestreikt. Und zwar all diejenigen, die in München starten oder landen. Was aber natürlich auch Folgen darüber hinaus haben kann. Betroffene sollten vielleicht noch umplanen. Katharina Jetter berichtet.
Am Münchner Flughafen werden massive Auswirkungen der mittlerweile vierten Welle des Pilotenstreiks erwartet. Im Streikzeitraum starten in München sonst rund 160 Lufthansa-Flüge. Auch Starts und Landungen von Lufthansa-Maschinen an anderen Flughäfen könnten von dem Streik betroffen sein, sagte eine Lufthansa-Sprecherin. Das Unternehmen arbeitet derzeit noch an einem Sonderflugplan. Im Übrigen reagiere man mit völligem Unverständnis auf die Streikankündigung, so die Sprecherin. Der Arbeitskampf treffe erneut unbeteiligte Fluggäste und sei gezielt auf das nahende Ferienende im Bundesland Bayern gerichtet. Mit dem erneuten Streik will die Gewerkschaft Vereinigung Cockpit einen neuen Tarifvertrag zur sogenannten Übergangsversorgung im Vorruhestand für die etwa 5.400 Lufthansa-Piloten durchsetzen.
Mehr als 9 Monate lang hat Michael Schumacher schwer verletzt im Krankenhaus gelegen. Seit heute ist er wieder zu Hause in seinem Haus am Genfer See. Wie weit er ist auf seinem Genesungsweg nach dem Skiunfall, das bleibt weiter geheim. Aber immerhin, für die Fans des Formel-1-Weltmeisters ist dies ein großer Tag. Jens Gideon berichtet.
Managerin Sabine Kehm hat bestätigt, dass Michael Schumacher in den vergangenen Wochen und Monaten Fortschritte gemacht hat, die der Schwere seiner Verletzungen entsprechen. Trotzdem, so Kehm, liege weiterhin ein langer und harter Weg vor ihm. Außerdem bedankte sie sich im Namen der Familie Schumacher für die intensive und kompetente Arbeit des Reha-Zentrums im schweizerischen Lausanne. Es gebe allerdings keinen Anlass auf eine deutliche Veränderung des Gesundheitszustandes zu schließen, so Kehm weiter. Für die Reha-Maßnahmen sind demnach keine baulichen Veränderungen auf dem Grundstück der Schumachers am Genfer See vorgenommen worden. Michael Schumacher hatte sich am 29. Dezember 2013 bei einem Skiunfall so schwer verletzt, dass er monatelang im Koma gelegen hatte. Nach dem Aufwachen war der 45-Jährige dann im Reha-Zentrum Lausanne behandelt worden.
Und damit geht das Echo des Tages zu Ende. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend. Mein Name ist Sabine Rhein.
NDR Info. Wissen, was die Welt bewegt.